Liebe Zuhörer unseres Radios, wir besprechen das Buch Die priesterliche Frau oder das Priestertum des Herzens von Jo Croissant. Es ist ein ganz wichtiges Thema, weil vieles hier falsch verstanden wird und deshalb möchte ich es immer wieder auch aufgreifen. Jemand hat einmal gesagt, der Böse sei viel eifersüchtiger auf die Frau als auf den Mann, denn sie habe zuallernächst den Auftrag, Leben zu sein, Leben zu schenken und Kinder zur Welt zu bringen und dadurch engstens am Plan Gottes teilzuhaben. Die Schlange wisse, dass sie sich nur der Frau zu bemächtigen und ihre lebensspendenden Fähigkeiten zu verringern braucht, um Gott in seinem Plan zu behindern. Wenn die Frau sich ihrer unersetzlichen Berufung nicht stellt und die Gnade der Mutterschaft nicht annimmt, wenn sie nicht wieder Mutter wird, wird die Welt ins Verderben rennen, so Jo Croissant. In einer Welt, die das Leben einer großen Familie oder ganz allgemein der Familie nicht eben begünstigt, ist es vollkommen verständlich, dass man die Fruchtbarkeit in den Griff zu bekommen versucht. Es ist gut, nicht völlig unüberlegt zu handeln, damit man in verantwortlicher Vaterschaft und Mutterschaft die Zahl der Kinder auf die eigenen Möglichkeiten abstimmt. Die Kenntnis des weiblichen Körpers, seiner Rhythmen und Fruchtbarkeitszeiten ermöglicht die Begrenzung der Geburten, um auf diese Weise dem Einzelnen gerecht werden zu können. Dieser an sich berechtigte Wunsch kann sich bedauerlicherweise in einen Selbstsüchtigen verwandeln. Dann stehen nicht mehr die Belange des Kindes im Vordergrund, sondern die Selbstsucht des Mannes und der Frau, die sich an Gottes Stelle setzen, wenn sie über Sein und Nichtsein entscheiden und Herr ihres Schicksals sein wollen. Auf diesem Weg kommt es zu Verirrungen, bei denen man sich wundert, dass sie niemanden mehr aufregen. Eine meiner Freundinnen, die bei CLER, C-L-E-R, eine Abkürzung, nämlich Verbindungszentrum der Forschungsgruppen über Liebe und Familie, arbeitet, erzählte mir, wie in ihrem Provinzstädtchen eine junge Frau mehrfach eine In-vitro-Befruchtung habe durchführen lassen. In-vitro meint also im Glas, in der Kanüle. Bis sich nach mehreren Implantationsversuchen von Embryonen schließlich der Erfolg einstellte. Da ihr das Geburtsdatum des Kindes jedoch nicht passte, musste der ganze Versuch von Neuem begonnen werden. Darüber war selbst der Arzt empört. Hat er jedoch tiefer über die Berechtigung solcher Unternehmen nachgedacht? Ich weiß es nicht. Wichtig ist unsere innere Einstellung zu all diesen Fragen. Gehen wir demütig genug und mit wahrem Wunsch heran, Gottes Willen in unserem Leben zu erkennen? Sind wir großmütig genug? Dabei ist es wesentlich, dass wir immer offen bleiben für Gottes Gaben. Wenn die Frau in ihrem Herzen bereit bleibt zu gebären, wofür Gott sie bestimmt hat, kommt sie zur Entfaltung. So tritt die Unfruchtbarkeit nicht als etwas Ungutes in Erscheinung, sondern als Vorbereitung auf eine außergewöhnliche Geburt, wie man es in der Bibel sieht. Ich habe nie ein Kind gesehen, das nicht ein Segen gewesen wäre. Anfänglich wirft ein unerwartetes Kind all unsere Pläne über den Haufen und verwirrt uns. Und doch ist es immer eine Gottesgabe. Und wenn es als solche angenommen wird, dann vereinigt es die Familie. Alle schart es um sich und jeden bringt es von seiner Selbstsucht ab. Es versöhnt Vater und Mutter und führt die Geschwister zusammen. Gott ist der Vater jedes Kindes, er gibt es nicht auf. Die Eltern können ihm vertrauen und sich seiner Vorsehung überlassen. Unbestritten ist unsere Gesellschaft gegenwärtig in einem solchen Zustand, dass es manchmal heldenhafter scheint, eine große Familie zu haben. Viele meiner Freundinnen sahen sich den Angriffen der Ärzteschaft ausgesetzt, wenn sie ihr viertes Kind erwarteten. Soweit haben wir es mittlerweile schon gebracht. Und es ist tatsächlich so, dass nicht wenige mir auch sagen, dass sie als asozial betrachtet werden. Wenn sie schon drei haben, vier, das ist eigentlich dann schon drüber und mehr. Das ist völlig unverständlich in der heutigen Zeit. Ich finde das fast pervers, denn das Land braucht Kinder. Das wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten uns durchgehend beschäftigen, dass die sozialen Sicherungssysteme einfach die Last nicht mehr tragen können, weil die Gesellschaft überaltert. Und ich bin sicher, dass wir über manche Themen, Empfängnisregelung, all diese Themen, Sie kennen diese heiße Eisen, nochmal ganz anders nachdenken werden, wenn wir das Desaster dieser überalterten Gesellschaft einmal hautnah erleben werden und was das auch für Folgen hat. Also von daher ist es ein Unding, wenn man da Familien als schief anschaut, bloß weil sie den Mut haben, drei oder vier Kindern das Leben zu geben. Bei unseren Müttern war es schon anders, geschweige denn von unseren Großmüttern und Großvätern, wo da viele Kinder ganz normal waren in der Familie. Gut, natürlich war auch die Situation, die Zeit eine andere. und es hat nicht die Möglichkeiten von heute gegeben. Das ist auch klar, auch die Kindersterblichkeit hat sich geändert. All diese Dinge sind mir schon bewusst, aber es war einfach eine ganz andere Situation, wenn mehrere Menschen im Haus sind, wenn man auch gegenseitig Rücksicht nehmen muss, wenn einer zum Geschenk wird für den anderen. Wir individualisieren uns zu Tode, hat ein Philosoph unserer Tage gesagt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Kinder aus Einzelkinder sind. Und eigentlich ist immer lernen und erfahren, dass sich alles auf sie hin ausrichtet und dass ihre Wünsche befriedigt werden. Jo Croissant weiter, sobald sich die geringste Wahrscheinlichkeit für ein möglicherweise auftauchendes Problem ergab, wurde gleich eine Abtreibung vorgeschlagen. Dass sie das Kind wollten, wurde überhaupt nicht verstanden. Das ist leider wirklich so der Fall. Wir hatten ja mal eine Sendung mit dem damals Vorsitzenden des Europäischen Rates der Bischofskonferenzen, dem damaligen Bischof von Chur, Amédée Grab, der mutig dieses Thema anging. Und dann haben unglaublich viele Frauen angerufen, die sagten, ja, da war irgendwo im Nacken so eine Falte bei meinem Kind. Das hat man so auf den Aufnahmen gesehen. Und die Ärzte sofort, das muss weg, das muss abgetrieben werden. Wir können Down-Syndrom nicht ausschließen. Und bei allen, zumindest bei denen, die sich gemeldet haben, war es ein Fehlalarm. Also die Diagnostik ist da offensichtlich nicht so scharf, trennscharf, dass man genau unterscheiden könnte. Es ist ja pervers, dass der Arzt aber darauf geradezu drängen muss, weil er sich sonst regresspflichtig macht, weil er sonst belangt werden kann, wenn er nicht entsprechend darauf hinweist. Es hat ja entsprechende Gerichtsurteile gegeben. Dank sei Gott aber, alle diese Frauen bekamen prächtige Babys und hatten eine unerwartet große Freude daran. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Gott zur Frau sprach, dass der Mann über sie herrschen wird und dass sie sich unterordnen soll, Genesis 3,16. Denn von Natur aus ist die Frau eher in Gefahr zu herrschen, und zwar eben aufgrund ihrer Macht über das Kind, das sie geboren hat. Diese tief verwurzelte Neigung ist wie eine Verkehrung der Mutterliebe, die besitzergreifend wird, statt aufopfernd zu sein. Das gibt's ja auch oft so, Frauen, die ihre Kinder nicht loslassen können, dass wir ein Stück von sich selber betrachten. Die Frau sah keine andere Lösung, der Allmacht des Mannes zu entrinnen, als so zu werden wie er, ohne zu bemerken, dass sie dadurch ihre Weiblichkeit verleugnen müsste. So wurde die Mutterschaft zu einem Haupthindernis, das es unbedingt in den Griff zu bekommen galt. Es ist nämlich unmöglich, für einen Mann zu arbeiten, wenn man ein Kind erwartet. Machen wir uns die menschlichen und geistigen Folgen dieser Tatsache für unsere Gesellschaft klar? Wenn die Frauen in dieser Weise nicht länger Leben schenken wollen, wenn sie nicht mehr bereit sind, sich dafür, also kann ich nicht verallgemeinern, aber so die Grundtendenz geht eben in diese Richtung, sich bereit sind, dafür zu opfern, dass ihre Kinder richtige Männer und Frauen werden und keine verletzten Wesen, die zwar mit materiellen Dingen vollgestopft sind, aber das Wesentlichste entbehren mussten, nämlich eine Mutter, die sie so sehr liebt, dass sie ihr eigenes Leben für sie einsetzt. Keine Mutterschaft ohne Opfer und ohne Selbsthingabe. Es ist wirklich ein Opfer. Und manchmal grenzt es an Heldentum, wenn man im Alltag sein Leben, also seine Zeit und seine Kraft in dieser Weise für das Kind und die Familie einsetzt. Soweit jetzt einmal dieser Text. Wir werden in den nächsten Tagen weiter damit fortfahren. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.